Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen beim The Pod Magazin Nummer 59. Diesmal natürlich mit allen Infos zum neuen Social Media Trend Face App. Ihr müsst euch vorstellen, eine App macht ein Foto eures Gesichts und per Knopfdruck. Okay, kleiner Scherz, aber anscheinend gehört es dieser Tage zum guten Ton, für alle Medien irgendwie drüber zu berichten. Ich habe mir gerade eine Galerie angeschaut mit Videospielhelden, die mit FaceApp verändert wurden. Ja, was für ein Glück, dass Bildergalerien nicht in Podcasts passen. Deshalb gibt's Entwarnung und folgende Themen. Neuigkeiten vom Raw Kickstarter, Zahlen zum Spielemarkt in Deutschland, zu Microsofts Geschäft mit der Xbox und zu Ubisofts jüngsten Finanzquartal. Dann erfahrt ihr noch mehr zu den Deals hinter Epic Games Store Exklusivtiteln und von Ubisofts Umgang mit einer bestimmten Sorte User-Generated Content. Viel Spaß beim Zuhören. Kickstarter beendet Kampagne von Raw kurz vor Abschluss. In der letzten Magazinfolge berichtete ich ja bereits über das ominöse Kickstarter-Projekt Raw. Da bat ein unbekanntes kleines Indie-Studio namens Killer Whale Games um eine Finanzspritze von 70.000 Euro und versprach dafür die Entwicklung einer komplexen Open-World-Rollenspiel-Sandbox mit Politik-, Handels- und Berufssystem, mit Shooter-Gameplay, mit Fahrzeugen und einer sich beständig veränderten Spielwelt für bis zu 200 Spieler pro Server. Dazu gab es einen Hochglanztrailer und viele Fragezeichen und viele Ungereimtheiten. Alle im Trailer gezeigten Inhalte sind Vorlagen, die man sich im Unity Store einfach kaufen kann. Die Entwickler gaben zunächst kaum Infos über das Projekt, abseits schöner Versprechungen preis und waren nicht in der Lage, wirkliches Gameplay zu zeigen. Sie kommunizierten recht pumpig, zeigten Screenshots von Projektordnern mit tausenden Dateien als Beweis dafür, dass das Projekt wirklich schon seit 2,5 Jahren in Entwicklung sei. Das versprochene richtige Gameplay-Video gab es aber bis zum Schluss nicht. War das also alles nur ein Scam, ein Betrugsversuch, bei dem uns jemand vortäuscht, dass da ein Spiel in Arbeit sei, aber der lediglich das Kickstarter-Geld kassieren und sich dann aus dem Staub machen will? Oder ist das nur eine Gruppe von Hobbyisten mit zu großen Ambitionen, vielleicht zu wenig Verständnis für die Spielebranche und einer miesen Kommunikationsstrategie? Beides nicht die besten Aussichten, doch schon vor 2 Wochen, als ich erstmals von Raw berichtete, war die Kickstarter-Zielsumme längst überschritten. Wir würden also sehen, welche Theorie am Ende stimmt. So oder so wohl nur mit geringen Aussichten, dass am Ende auch wirklich ein gutes Spiel, wie im Trailer versprochen, rauskommt. Doch Pustekuchen mit diesen Aussichten. Am 15. Juli, kurz vorm Ende der Kickstarter-Kampagne, die bis dato über 170.000 Euro von Usern einsammeln konnte, da wurde sie beendet, und zwar von Kickstarter. Neue Pledges, also Zahlungen von Usern an das Projekt, sind derzeit nicht mehr möglich. Geleistete Pledges von Backern, die werden nicht abgebucht und das Projekt wird auch nicht wieder aktivierbar sein. Für das Team kam diese Sache genauso überraschend wie für die potenziellen Backer. Als Grund für die Sperrung der Kickstarter-Kampagne nennt der Plattformbetreiber einen Verstoß gegen eine Nutzungsrichtlinie, die es verbietet, Zitat, relevante Informationen über das Projekt und seine Entwickler zu unterschlagen oder falsch darzustellen, Zitat Ende. Gemeint ist dadurch wohl die Absicht von Killer Whale Games, das Projekt nach dem Kickstarter noch auf weiteren Crowdfunding-Plattformen platzieren zu wollen, was im ursprünglichen Beschreibungstext ihrer Kampagne nicht genau erwähnt wurde, aber später durch Entwickler-Updates klargestellt wurde. Gegenüber PC Games N erklärte ein Kickstarter-Sprecher das Ganze genauer, Zitat, unsere Regeln und Richtlinien verlangen von Creators, eine Finanzierungssumme zu wählen, von der das Projekt komplett fertiggestellt werden kann und auch alle Backer-Boni. Dieser Creator hat in einem Update erklärt, noch weitere Gelder außerhalb von Kickstarter gewinnen zu müssen, um das Spiel fertigstellen zu können. Wir erwarten, dass unsere Projekte ehrlich und transparent präsentiert werden und dieses Projekt wurde diesem Standard nicht gerecht, Zitat Ende. Und damit war es das mit dem Raw Kickstarter. Aber das Projekt soll weitergehen. Nachdem die Entwickler in ihrer gewohnt pumpig und empörten Art reagierten, kündigten sie an, das Projekt demnächst via Indiegogo neu anzustoßen. In einem Interview erklärte dann die Community-Managerin auch, dass das Team den Kickstarter viel zu hastig aufgesetzt hätte und dass man nicht mit so viel Skepsis gerechnet hatte und dass man es bei Indiegogo mit mehr Transparenz und einem besseren Pitch versuchen würde. Sie äußerte sich auch zu anderen Kritikpunkten, wie man etwa mit 300.000 Euro, das ist die Summe, die das Team dann später nannte als die Zielsumme, mit der sie das anstoßen wollen, wie man also mit 300.000 Euro ein Studio mit Angestellten und Büros finanzieren wolle, das gänge, weil man das Studio nämlich gar nicht in Deutschland aufmachen würde. Killer Whale Games ist als deutsches Unternehmen gelistet, sondern in Russland. Auch wäre das versprochene Gameplay-Video deshalb nicht fertig geworden, weil der Programmierer des Teams leider gerade erkrankt sei. Naja, also wirklich ergiebig und erleuchtend sind auch diese Aussagen nicht. Schauen wir mal, ob und wann und wie Raw auf Indiegogo starten wird und ob das Projekt dann immer noch so verdächtig überambitioniert und untererklärt wirken wird. Kritik hat hier aber auch Kickstarter verdient. Das Unternehmen ließ sich bis kurz vor knapp Zeit damit, das Projekt zu sperren, obwohl schon lange vorher Zweifel, Kritik und Medienecho vorhanden waren. Und die Begründung wirkt etwas schwach, wo doch auch andere Kickstarter-Projekte erfolgreich waren, deren Ersteller von Anfang an klarstellten, dass die Zielsumme bei Kickstarter nicht reichen würde und man noch weitere Gelder bräuchte. Bei Shenmue 3 war das etwa der Fall oder bei Kingdom Come Deliverance. Allerdings kann man Killer Whale Games durchaus vorwerfen, dass sie anfangs extrem verschlüsselt etwas dazu sagten, eigentlich gar nichts und erst nach und nach so richtig mit der Sprache und ihrem Plan rausrückten. Das ist Kickstarter wahrscheinlich Begründung genug. Die ganze Sache erinnert mich übrigens voll krass an die Aufregung um das ukrainische Kickstarter-Projekt Areal im Jahr 2014. Das sollte so eine Art spiritueller Nachfolger von Stalker werden und hatte ebenso großspurige Versprechungen. Und auch da gab es im Detail nur wenige Belege für die echte Existenz dieses Projekts und Spielartworks, die in der Galerie des Kickstarter-Projekts gezeigt wurden. Die entpuppten sich als leicht modifizierte Kopien von irgendwelchen User-Bildern aus dem Internet. Das war der Wahnsinn. Auch da stoppte Kickstarter das Projekt in allerletzter Sekunde. Auch da war die Zielsumme bereits erreicht. Auch da kündigte das Team an, es woanders nochmal zu versuchen. Dieses woanders war dann eine ganz dubiose, unbekannte Crowdfunding-Seite namens Worldwide Funding oder so. Und naja, im Falle von Areal ist da bereits das Ende der Geschichte erreicht. Von diesem Spiel und der Firma dahinter, West Games, gibt es seit 2016 kein Lebenszeichen mehr. Diese zweite Crowdfunding-Plattform, die existiert heute nicht mehr. Und Areal ist seitdem zur seltsamen, kuriosen Randnotiz der Games-Geschichte geworden. Mehr zu Areal dann wahrscheinlich im Sommer 2024 in einer Folge 10 Jahre klüger. Microsoft mit sinkendem Quartalsumsatz bei Xbox. Am 18. Juli veröffentlichte der Microsoft-Konzern seinen Finanzbericht für das vergangene Quartal vom April bis Juni 2019. Und insgesamt sind diese Zahlen gut, sehr gut sogar, massiv gut. Umsatz und Gewinn wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Dieses Quartal schließt auch gleichzeitig ein erfolgreiches Fiskaljahr für den Konzern ab. Konzerne rechnen nicht unbedingt von Januar bis Dezember, weil das Geschäft oftmals saisonal ist. Legen sie die Grenze zwischen den Fiskaljahren halt manchmal willkürlich in andere Quartale. In der Spieleindustrie ist es üblich, dass ein Fiskaljahr bis Ende März eines Jahres reicht und dann beginnt ein neues Fiskaljahr. Bei Microsoft ist es offensichtlich so, dass das Fiskaljahr zwischen Juni und Juli eines Jahres, eines Kalenderjahres wechselt. Jedenfalls, dieses Fiskaljahr war gut für den Microsoft-Konzern. 125,8 Milliarden Dollar Umsatz hat der Konzern erwirtschaftet und hatte 43 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Das sind unfassbare Summen. Der Aktienkurs sprang daraufhin freilich in die Höhe, yada yada. Im Detail zeigt der Quartalsbericht jedoch, wie die hier im Magazin oft angesprochene Übergangsphase zur nächsten Konsolengeneration hin für eine schlechtere Bilanz der Xbox-Division sorgt. Mit Gaming machte Microsoft im vergangenen Quartal 2,05 Milliarden Dollar Umsatz, 10% weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz mit Xbox-Hardware, der sank gar um 48%. Der mit Software sank auch, aber nur um 3%, und hier weist Microsoft auch darauf hin, dass dasselbe Quartal 2018 aufgrund eines Third-Party-Titels besonders gut in Sachen Softwareverkäufen ausfiel. Und das ist dann wohl der Rockstar Games-Effekt. Der Release von Red Dead Redemption 2 im April letzten Jahres hat also nicht nur der Rockstar-Mutti Take-Two, sondern höchstwahrscheinlich auch Sony und definitiv Microsoft höhere Quartalszahlen versorgt. Diese Unternehmen verdienen schlichtweg an jedem verkauften Spiel, das für ihre Konsolenplattform erscheint. Und auch ein einziger Third-Party-Blockbuster, wenn er nur groß genug ist, der scheint da einen Unterschied zu machen. Positive Zahlen gab es aber auch für die Xbox-Division. Mit 65 Millionen monatlich aktiver User für Xbox Live erreichte dieser Wert einen neuen Höchststand, sicher angeregt durch die aggressive Werbekampagne samt dicker Rabatte für den Xbox Game Pass auf PC, dieses Spieleabo. Insgesamt zeigen die sinkenden Umsätze, insbesondere bei der Hardware, ein klassisches Bild vom Ende eines Konsolenlebenszyklus. Der Nachfolger der Xbox One, der hat zwar immer noch keinen Namen, aber der hat bereits Hardware-Spezifikationen, der hat bereits einen zugkräftigen Launch-Titel, Halo Infinite, und der hat einen Termin, Ende 2020. Die olle Xbox One hat also nur noch anderthalb Jahre, bis ihr Nachfolger erscheint. Und da helfen eigentlich nur noch krasse Rabatte, um da Konsolen zu verkaufen, und krasse Rabatte sorgen und auch nicht gerade für mehr Umsatz. Außerdem dürfte Microsoft insbesondere in diesem und im kommenden Jahr große Kosten haben, um ein solides First-Party-Launch-Line-Up für die neue Konsole aufzubauen, um die neuen Konsolen in Hard- und Software zu finalisieren, sie herzustellen, sie zu vertreiben und zu bewerben. Auch müssen Entwicklerstudios weltweit mit Dev-Kits versorgt werden und über ihre Eigenschaften informiert werden. Ein Konsolen-Launch ist teuer und das merkt man jetzt schon, anderthalb Jahre vorher, an den Microsoft-Zahlen. Aber auch anderswo sinken die Umsätze, allerdings weniger als geplant. Ubisoft veröffentlicht Quartalsbericht, wehrt sich gegen User-DLC-Exploits. Auch Ubisoft kam mit so einem Quartalsbericht um die Ecke, und zwar am 17. Juli. Und auch diese Bilanz zeigt eine schöne Momentaufnahme für den Konzern. Auch Ubisoft verlor Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Netto sank der Umsatz mit Spielen und Diensten um 9,2% auf 363,4 Milliarden Euro. Und das bezeichnet der Konzern als ein äußerst positives Ergebnis. Eigentlich hat man mit einem größeren Umsatzminus gerechnet. Und auch hier gibt es in der Detailbetrachtung Bewegung bei den verschiedenen Kategorien. Der Umsatz mit dem Back-Katalog aus älteren Ubisoft-Spielen, der sank etwa um 18,1% auf 272 Millionen Euro. Dafür stiegen die Digitalumsätze leicht um knapp 2%. Und in der Kategorie Player Recurring Investments gab es einen großen Sprung von 19,5% auf inzwischen 150 Millionen Euro. Diese Kategorie umfasst Mikrotransaktionen, DLCs, Season-Pässe, Abos und Werbeumsätze, also all die Umsatzquellen, die Ubisoft zusätzlich zum Verkaufspreis von Spielen erwirtschaften kann. Und genau diese Umsätze stehen schon seit längerem ganz oben auf der Prioritätsliste von Ubisoft und auch allen anderen Publishern. Die sind es, die mit dem Games-as-a-Service-Modell erwirtschaftet werden, die sind wichtig, da schaut das wachsame Auge Saurons ganz genau drauf. Und das sieht man sehr schön aktuell an Assassin's Creed Odyssey, wo Ubisoft erfreut einen steilen Anstieg an den täglichen Usern, Play Recurring Investments und Durchverkäufen im Quartal April bis Juni verbuchen kann. Und das sieht man auch wunderbar an einer News vom 11.07. zu diesem Spiel. Dafür veröffentlichte Ubisoft im Juni nämlich ein Tool namens Story Creator. Das ist ein Werkzeug, mit dem User eigene Quests und Storylines für das Singleplayer-Open-World-Spiel erstellen können und auch teilen. Und es dürfte niemanden überraschen, dass User bald auch Möglichkeiten fanden, dieses Werkzeug zu nutzen, um Spielern rasches Aufleveln ihrer Charaktere zu erlauben. Assassin's Creed Odyssey hat schließlich einen Diablo-esken Rollenspiel-Unterbau mit vielen Charakterlevels, Skills, Crafting und einem seltenheitsbasierten Loot-System, wo halt besonders starke Items besonders rar sind. Der Grind gehört hier zum Spiel dazu. Ein 10-Euro-DLC, der bereits zum Launch des Spiels verfügbar war und die verdienten Erfahrungspunkte im Spiel verdoppelt, zeigt, dass Ubisoft durchaus mit dem Grind kalkuliert. Der Hersteller verkauft schließlich auch Crafting-Materialien für Ingame-Items, so dass man sich den Grind nach Materialien sparen kann. Also das scheint ein Mechanismus zu sein, der ist nicht versehentlich da drin. Aber hey, es gibt ja jetzt diesen Missionsdesigner und ja, den kann man zum Power-Leveln gebrauchen. Und so gab es rasch Quests von der Art, die den Spieler direkt in eine Gruppe freundlich gesinnter Elite-NPCs spawnen, die dann sofort einen starken Elite-Gegner umbringen, was sofort die Quest beendet und zack, hier sind Gold und Erfahrungspunkte, Drachmen und Erfahrungspunkte. Und das macht man dann einfach so oft, bis einem langweilig geworden ist und man einen großen Fortschritt erwirtschaftet hat. Doch genau das erlaubt Ubisoft seit dem 11.07. nicht mehr. In einem Forenpost auf der Website zum Spiel schreibt ein Community Manager, dass der Story Creator Modus als Werkzeug gedacht ist, um die Kreativität und Vorstellungskraft von Spielern zu bedienen. Diese Farming-Quests, die missbrauchen dieses Werkzeug und sie bedrohen damit die Qualität, Integrität und den Sinn des Story-Creator-Modus. Und sie sorgen für weniger Sichtbarkeit für kreative und interessante Community-Quests. Genau die wolle man ja belohnen. Und daher arbeitet man derzeit an Möglichkeiten, den Einfluss dieser Farming-Quests zu senken. Solche Quests tauchen fortan nicht mehr in den automatischen Quest-Vorschlägen auf, auch nicht in der Hall of Fame oder in der Trending-Liste. Stories, die als Quests der sogenannten missbrauchenden Art gemeldet werden, die werden fortan verborgen vor anderen Nutzern. Die Nutzungsbedingungen wurden dem Sachverhalt entsprechend angepasst. Wer wissentlich weiterhin und mit Absicht dieses Tool missbraucht, dem drohen Sanktionen. Hier sind wohl Sperrungen für die Autoren solcher Quests gemeint. Und in zukünftigen Updates für den Modus will man Lösungen einbauen, um solchen Missbrauch zu verhindern. Tja, die Begründung für all diese Änderungen ist zwar ein ganz schönes Feigenblatt, aber der Aktionismus von Ubisoft spricht Bände. Wie deutlich und gründlich hier das aktuelle Erfolgs-as-a-Service-Game gegen äußere Einflüsse abgesichert wird. User-Generated Content ja, aber nur nach Hausregeln. Und dass es da ein paar Schlupflöcher gibt, deren Existenz die guten Player Recurring Investments bedrohen, das scheint Ubisoft sehr, sehr ernst zu nehmen und es ist offensichtlich mit großem Eifer daran, diese Schlupflöcher zu stopfen. Die Perspektive Ubisofts kann ich hierbei nachvollziehen. Es ist ja nicht verwunderlich, dass Exploits behoben werden. Item-Duplikationen oder unendliche Geldcheats, die tauchen ja immer wieder mal in Spielen wie Diablo 2, in Destiny oder in MMORPGs auf. Und auch in Singleplayer-Spielen gibt es hin und wieder solche Exploits und auch die überleben meistens ein, zwei Patches nicht. Wie Ubisoft aber sein Singleplayer-Spiel Assassin's Creed Odyssey als ein As-a-Service-Spiel betreibt und die Progression eines Singleplayer-Spielers hier als wirkmächtigen Motivator für Ingame-Umsätze gestaltet, das ist schon relativ einzigartig. Das beißt sich mit unserer Erwartung, im Solo-Modus machen zu können, was wir wollen. Und wenn wir einen Quest-Generator haben, dann wollen wir mit dem vielleicht auch einfach Unsinn anstellen, die Extrembereiche ausloten. Aber nee, nicht bei Assassin's Creed und sicher auch nicht bei den AAA-Spielen der Zukunft. Die Player-Recurring-Investment-Strategie, die baut darauf, dass ein Spieler nach dem Kauf eines Spiels weiterhin Geld dort lässt. Was früher ein Spiel war, das wir uns gekauft haben und fertig, das ist heute und zukünftig wahrscheinlich auch eine Plattform. Betrieben vom Hersteller nach dessen Regeln, die notfalls auch geändert werden kann, wenn sich irgendwo eine Lücke auftut, die den Spielern ungeplant eine zu leichte Progression ermöglicht. So viel aus der Welt der Publisher-Bilanzen und der Player-Recurring-Investments. Bleiben wir aber ganz kurz noch beim lieben Geld und kommen wir zu einer Firma, wo seit Dezember die Spendierhosen ganz besonders locker sitzen. Epic Games Store erhält Zombie Army 4 exklusiv, zahlt dafür massig Kohle. Jawohl, es geht mal wieder um ein Epic Games Store Exklusivspiel, konkret Zombie Army 4, ein Koop-Shooter des britischen Entwicklerstudios Rebellion, das auf der E3 im Juni angekündigt wurde, damals schon als Epic Games Exklusivspiel für den PC. Eigentlich keine News wert damals, Epic Games kauft sich Exklusivrechte für PC-Spiel, um den eigenen Digitalstore zu promoten, ungefähr so überraschend wie Activision kündigt neues Call of Duty an, erscheint im Herbst. Interessant ist die Sache von Zombie Army 4 aber, weil sich Jason Kingsley, einer der Mitgründer des Studios, noch im Mai zum Thema Epic Games Store gegenüber dem britischen Branchenmagazin MCV geäußert hat. Und er gab damals eine Reihe von Aussagen zu Protokoll. Aussagen wie zum Beispiel, Zitat, ich glaube nicht wirklich an Exklusivtitel. Für mich ist die Beziehung, die ich mit meinem Kunden habe, wichtig. Und es ist bedeutsam für mich, wie viele Leute meine Spiele kaufen und spielen. Wir hören unseren Fans so gut es geht zu. Ein solcher Deal gleicht einfach nicht die verpassten Verkäufe auf Plattform X oder Y aus. Okay, er würde das Risiko des Projekts mindern, aber man muss auch die negative Reaktion der Leute, die sich an dieser Entscheidung stören, mit einberechnen. Da gibt es diesen Gesichtspunkt der Fairness bei der Sache. Und ich will den Fans gegenüber fair sein, die es auf der Plattform ihrer Wahl kaufen wollen. Also das ist aktuell meine Sicht der Dinge. Ich glaube, die könnte sich schon noch ändern, aber dafür müsste es einen verdammt guten Grund geben. Unser Plan umfasst keinerlei Exklusivdeals dieser Art, aber ich glaube, es wäre unaufrichtig von mir zu sagen, dass wir sowas niemals tun oder dass wir es komplett ausschließen werden. Aber ich denke, es ist extrem unwahrscheinlich. Zitat Ende. Tja, und einen Monat später freut sich Epic Games über einen neuen Store-Exklusivtitel und der geneigte Zuhörer fragt sich sicherlich, was denn nun der verdammt gute Grund war, der für ein derart rasches Umdenken bei Rebellion sorgte. Geld. Die Antwort lautet Geld. Viel davon. Und naja, wenig überraschend. Witzig ist es aber schon, wie Jason Kingsley auf der Konferenz Develop Brighton Anfang Juli sein Umdenken erklärte. Und das tat er. GamesIndustry.biz hat da ein paar Zitate aufgeschrieben, wie folgt. Zitat. Insgesamt denke ich, würde ich es vorziehen, keine Exklusivtitel zu machen, aber ich kann Epics Position dazu verstehen. Und ganz ehrlich, sie zahlen dafür einen Arsch voll Geld. Das ist ihnen anzurechnen. Das ist fantastisch. Und wir werden etwas von ihrem Geld abnehmen. Ganz herzlichen Dank. Zitat Ende. Er erklärt dann noch, dass die Entscheidung wirklich eine rein finanzielle gewesen sei. Außerdem äußert er Sympathie dafür, wenn ein Newcomer einen Markt aufmischt und die etablierten Anbieter zum Reagieren zwingt. Schon im MCV-Interview im Mai äußerte er sich ja erfreut über mehr Konkurrenz bei den Digitalstores. Er erklärt außerdem, dass er damals noch gar keinen Kontakt zu Epic hatte. Ihm war klar, dass Epic Exklusivtitel kauft, erwartete aber keinen Deal für Zombie Army 4. Epic schien seiner Meinung nach größere Titel zu suchen. Und nun kamen sie doch noch auf Rebellion zu mit einem attraktiven Angebot. Manchmal, so Kingsley, müsste man als Indie-Entwickler einfach mal etwas wagen. Wenn einem ein solches Angebot gemacht wird, dann teilt man sich die Risiken und teilt sich die Belohnung. Tja, und eigentlich ist diese News von ihrem Inhalt eigentlich wenig überraschend. Epic Games kauft Exklusivspiele ein, und zwar mit richtig viel Kohle, mit mehr Kohle, als es die Entwicklerstudios überhaupt erwarten. Aber naja, wie diese Taktik aber auch Kritiker in der Entwicklerszene umstimmen kann und zu einem Deal bewegt, das ist schon krass und das finde ich höchst vergnüglich. Als Rauswerfer vielleicht deshalb jetzt noch eine Aussage Kingsleys vom Mai, also aus seiner exklusivtitelkritischen Lebensphase, zu Studios, die sich auf einen solchen Deal einlassen. Zitat: Man könnte sich schon eine Situation vorstellen, in der jemand einen Deal eingeht, weil er vielleicht nicht genug Vertrauen in das Spiel hat. So nach dem Motto, wir werden all diese Negativität haben, weil das Spiel nicht bei Steam kommt, aber auf der Haben-Seite werden wir unsere Kosten direkt von Epic gedeckt bekommen. Also werden uns unsere Investoren lieben, da wir mit unserem Projekt garantiert keinen Verlust einfahren. Zitat Ende. Zahlen zum deutschen Spielemarkt 2018. Und zum Schluss des Magazins kommen wir zurück zu den Zahlen. Die gibt es jetzt auch für den Spielemarkt in Deutschland im Jahr 2018, erhoben vom Marktforschungsinstitut GfK und am 16. Juli in Auszügen veröffentlicht vom Game-Presseverband. Achtung, es geht ums vergangene Jahr. Die Zahlen sind also nicht ganz so frisch wie etwa jetzt bei Ubisoft und Microsoft, die ich schon erwähnt hatte, aber immerhin. Sie sind ganz interessant. Ein paar Trends sind deckungsgleich, ein paar andere überraschend. Also, 2018 lief es gut mit Games in Deutschland. Von 4 Milliarden Umsatz im Vorjahr, also 2017, stiegen die Umsätze mit Games und Spielehardware im vergangenen Jahr um 9% auf rund 4,4 Milliarden. Der größte Wachstumstreiber waren hier Gebühren für Online-Dienste mit 353 Millionen Umsatz und einer Steigerung von 97% im Vergleich zu Vorjahr. Und dieser Trend, der dürfte noch krass weitergehen, wenn wir auf die Player Recurring Investments bei Ubisoft schauen. Auch das Segment der Ingame-Käufe, das stieg gehörig und zwar um 28% auf sagenhafte 1,9 Milliarden Euro. 43% des Games-Umsatzes in Deutschland sind bei uns Ingame-Käufe. Krass, oder? Hier dürften aber vor allem Mobile-Spiele für den hohen Anteil dieser Sorte Umsätze sorgen. Die sind ja in der überwältigenden Mehrheit als Free-to-Play-Spiele erhältlich. Und genau in diesem Segment sind die Spielerzahlen um 400.000 Personen gewachsen. 18,6 Millionen Menschen nutzen inzwischen Smartphones hierzulande zum Zocken. Sie sind damit des Deutschen beliebteste Spieleplattform. Danach kommen 16,7 Millionen Konsolenspieler, auch hier ein sattes Plus von 700.000 Leuten im Vergleich zu 2017. Und man bedenke, hier geht es um Spieler, nicht um verkaufte Konsolen. Eine Konsole kann auch mehrere Spieler haben. Diese Zahlen zeigen also eher das Spielverhalten als irgendwelche Hardwareverkäufe oder installierte Hardwarebasis in Deutschland. Die Zahlen zeigen aber auch, dass der PC in Deutschland schwächelt. Lange war er die meistgenutzte Spielplattform hierzulande. Das änderte sich 2017, als Smartphones auf Platz 1 landeten. Doch er verlor im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2017, direkt mal 3,9 Millionen Spieler. Mit insgesamt 13,4 Millionen ist er nur noch auf Platz 3 vor den Tablets, die ebenfalls an Spielern verloren haben. Insgesamt spielen über 34 Millionen deutsche Computer- und Videospiele. Ihr Durchschnittsalter beträgt 36,4 Jahre. Und da muss ich doch mal Überraschung ausdrücken. Oho, dass Smartphones die Statistiken anführen würden, das ist gesetzt für mich. Aber dass der PC so dramatisch weniger zum Spielen genutzt wird, das überrascht mich nun doch. Insbesondere, wo der PC doch anderswo so gut dazustehen scheint. In Ubisofts Quartalsbericht, den ich ja in der Sendung bereits angesprochen habe, ist er erstmals die Plattform, auf der Ubisoft den meisten Umsatz macht. Mit 34% Umsatzanteil, eine Steigerung von 10% zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Besser als die PS4. Also für Ubisoft läuft das PC-Geschäft echt gut. Oder zumindest deutlich besser als das offensichtlich schrumpelnde Konsolengeschäft. Aber letztendlich ist der Vergleich auch nicht ganz sauber. Ubisoft spricht von Umsätzen, die GfK von Spielerzahlen. Die GfK betrachtet das Jahr 2018, Ubisoft das vergangene Quartal. Aber auffällig ist dennoch, wie sich beide Trends widersprechen. Ich bin gespannt. Vielleicht ist Ubisoft einfach nur mit einem Vorsprung dabei und der PC erholt sich hier bei uns. Vielleicht sinken die Konsolenzahlen, während ihr hier das gerade hört, längst wieder deutlich unter die PC-Zahlen. Ich weiß es nicht. Und bin gespannt, wie sich dieser Markt verändert und die Spielweise der deutschen und der internationalen Spieler, wenn dann 2020 neue Konsolen rauskommen und im Jahr darauf. Jedenfalls soll es das mit Zahlen und Bilanzen gewesen sein. Und das ist es auch schon fast gewesen mit dem Magazin. Zuletzt kommt nämlich wie immer ein Blick auf die Releases der kommenden 14 Tage. Freilich ohne Gewähr auf irgendwas. Hier kann am Ende auch nichts stimmen und ich würde mich nicht dafür schämen. Okay, das wäre schon sehr seltsam, wenn da gar nichts stimmt. Aber Release-Termine sind halt sehr wandlungsfähig. Also los geht's. Zunächst einmal ein Nachtrag zur letzten Sendung. Da fehlte ein größerer Release für unsere Freunde mit Switch. Die bekommen ohnehin nicht allzu viele Exklusivtitel. Und die bekamen kürzlich, also am 19. Juli, Switch-exklusiv Marvel Ultimate Alliance 3 Black Order spendiert. Also zum Kauf angeboten, nicht spendiert. Das kommt von Team Ninja, also nicht vom Entwicklerteam der Vorgängerversionen. Aber das könnte sich als gute Sache erweisen. Das Spiel ist ein Action-Rollenspiel, das ein wenig auf den Spuren von Diablo wandelt, nur eben mit ganz vielen Marvel-Helden und Comic-Bösewichten und all sowas. Die alten Spiele von Vicarious Visions, die fand ich damals eher mittelmäßig. Die sind auch schon ganz lange her. Aber hey, Team Ninja, das muss jetzt auch nichts heißen, verspricht aber zumindest frischen Wind für die Spielereihe. Erste Reviews sind inzwischen ja auch draußen. Die lassen sich mit ganz nett zusammenfassen. Am 25. Juli erscheint dann Kill La Kill The Game EF für PS4, Switch und den PC. Das ist eins dieser Lizenzspiele zur Anime- und Manga-Reihe Kill La Kill, dessen Storybeschreibung ich mir eben bei Wikipedia durchgelesen habe. Ich habe kein Wort verstanden. Irgendwas mit Schülerrat, magischen Kostümen, Intrigen, ich bin völlig raus. Jedenfalls, das Ding ist ein Prügelspiel von Arc System Works, bekannt durch Guilty Gear und Blaze Blue. Die hatten auch dieses Dragon Ball Fighter Z im vergangenen Jahr gemacht und nun machen sie halt Kill La Kill. Das ist ein Anime-Arena-Prügler, also so einer mit reichlich Bewegung im 3D-Raum, mit Lock-On und mit Cell-Shading-Grafik. Mehr kann ich dazu nicht wirklich sagen, außer dass sich das Spiel wohl klar an Kenner der Vorlage wendet, was die Story angeht. Sonst lauern Spoiler, aber ernsthaft, wer will schon den Erstkontakt mit einer Anime-Story im Rahmen eines Spiels haben? Der 26. Juni beschert uns das neueste Wolfenstein-Spiel vom schwedischen Studio Machine Games, Wolfenstein Youngblood, in der die Alternativweltgeschichte von Wolfenstein 2, The New Colossus, weitergesponnen wird und wir in eine Version der 80er landen, in der die Nazis eine weltweit agierende Großmacht sind und etwa Paris besetzen, wo das Spiel auch handelt oder spielt. Wir steuern diesmal nicht den Serienhelden BJ Blazkowicz, der ist dafür ein Plot-Vehikel, er wird nämlich vermisst. In der Rolle einer seiner Töchter suchen wir ihn. Und die jungen Damen machen den Nazis dank ihrer Poweranzüge genauso gut Feuer unterm Arsch wie ihr Herr Papa. Euch erwartet also ein flottes, altmodisches Baller-Action-Spiel. Diesmal auch mit Koop-Modus. Das Spiel erscheint für PC, Xbox One, PS4, Switch und später im Jahr auch für Google Stadia. Bei uns wird es übrigens mal wieder eine geschnittene deutsche Version geben. Alternativ ist parallel dazu aber auch die ungekürzte US-Fassung. Hier bei uns erhältlich mitsamt Hakenkreuzen und mit Nazis und allem Zip und Zap der neuen Prüfpraxis der USK. Seid Dank. Am gleichen Tag erscheint übrigens auch Wolfenstein Cyberpilot für PS4 und PC. Das ist ein Virtual Reality Only Ableger von Youngblood, in dem wir diverse Nazi-Kampfroboter kapern und gegen ihre Erbauer hetzen. Das wird spielerisch wie eine relativ seichte Schießbude, wie so oft bei Virtual Reality Spielen, aber die Idee, dass wir hier allerlei träge Maschinen steuern, die dürfte sehr gut mit der VR-Perspektive harmonieren und für ein sehr bequemes Spielgefühl sorgen. Und ich bin gespannt, wie viel Spiel hier am Ende drinsteckt. Und auch hier gibt es eine deutsche Version und eine ungeschnittene Version separat erhältlich. Am 26.07. kommt dann auch noch ein weiterer Switch-Exklusivtitel auf den Markt, Fire Emblem Three Houses, ein neuer Ableger von Nintendos Traditionsstrategiespielreihe Fire Emblem. Genau genommen ist es Teil 15, diese seit 29 Jahren laufenden Spielereihe. Und wieder ist das vor allem ein Taktik-Rollenspiel mit Rundenkämpfen und Permadeath. Und diesmal, wie es der Titel andeutet, entscheiden wir uns, welcher von drei Nationen wir im Spiel zum Sieg verhelfen wollen. Dazu gibt es zwischen den Kämpfen noch ein stark ausgeprägtes Sozial- und Zeitmanagementsystem. Da gibt es also viel Story, viele Beziehungen zueinander, viele Charaktere und relativ viel Freiheit, was genau wir denn mit der Zeit zwischen den Story-Missionen so anstellen wollen. Kommen wir dann zum 30. Juli. An dem Tag verlässt etwa The Blackout Club die Early Access Phase auf PC. Das ist ein Horrorspiel mit Ego-Ansicht für bis zu 4 Spieler, die gemeinsam dem Geheimnis der Blackouts in ihrer Kleinstadt auf den Grund gehen. Jede Nacht schlafwandelt die Bevölkerung und kann sich am nächsten Morgen nicht erinnern, was da in der Nacht passiert ist. Und dann verschwindet auch noch einer unserer Freunde und wie wir herausfinden, gibt es da eine böse Macht, ein fieses Geheimnis. Und wir müssen gemeinsam Detektiv spielen, diverse Schauplätze untersuchen, prozedural generierte Missionen erfüllen und in diesem Koop-Spiel auch noch einem Monster aus dem Weg gehen, das wir nur mit geschlossenen Augen sehen können. Am 30. Juli kommt dann auch noch Warhammer 40k Inquisitor Prophecy, eine Standalone-Erweiterung zu Inquisitor Martyr. Und naja, mehr von dieser Sorte Warhammer Action-Rollenspiel. Es orientiert sich ein wenig an Diablo, Torchlight oder Path of Exile, nur eben mit Warhammer 40k Branding. Das Vorgängerspiel kam allerdings eher nur so mittelgut an. Ich würde mir daher für den Prophecy-Ableger nicht die größten Hoffnungen machen. Das Spiel kommt zunächst für PC. Fassungen für PS4 und Xbox One sollten ein paar Monate später folgen. Und dann kommt auch noch die Seed of Eden-Erweiterung für das ganz nette Mutantentaktikspiel Mutant Year Zero. Das kommt ebenfalls am 30. Juli. Ich mochte diesen XCOM-Klon ja eigentlich sehr gern und die Erweiterung bringt eine neue Storyline, neue Gegner, neue Umgebungen, neue Fähigkeiten und einen neuen Spielcharakter. Der DLC schließt direkt ans Ende des Spiels an. Man muss es also nicht erneut beginnen, um die Zusatzinhalte zu Gesicht zu bekommen. Und dann haben wir noch den 2. August. Da kommt Madden NFL 20, das neue Madden-Spiel von Electronic Arts, in dem wir American Football spielen. Ja, reicht eigentlich an Infos, oder? Kommt für PC, PS4 und Xbox One. Und das waren die Releases und das war das Magazin. Vielen Dank mal wieder für eure Aufmerksamkeit und eine wundervolle Woche euch noch. Ich hoffe, ihr ertragt die neuerliche Hitzewelle gut. Ich hoffe, ihr seid immer gut unterhalten und ich hoffe, dass wir vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen. Schaut und hört also immer wieder mal rein, was wir an Podcasts für euch haben. Und den Magazin Sebastian, den hört ihr in 2 Wochen wieder. Bis dahin.